Jahrzehnte im Dienst des Herrn steht, dann lernt man schon einiges. Ich habe vieles gelernt von denen, denen ich dienen durfte, in welchem Land das auch war. Anfänglich, als wir nach Europa kamen, wir hatten schon einige Jahre in Kanada gedient, aber als wir nach Europa kamen, war das in die Niederlande und dort haben wir etwa ein Jahr gewohnt. In verschiedenen Diensten haben wir uns betätigt, auch in der Zeltmission, zuerst mit Übersetzung, dann in der holländischen Sprache. Dann ging es aber 1955 nach Deutschland und dort haben wir dann in der Gemeinde mitgearbeitet, in Nürnberg, aber auch in Zeltmissionen, besonders während des Sommers. Sehr viele Zeltmissionen wurden abgehalten und dort war ich dann der Evangelist an einigen Stellen und dazu gesellten sich dann im Winter Bibelwochen nach Arbeit und so weiter. Es kam dann auch die Arbeit unter Studenten. Als wir in Nürnberg wohnten, waren einige junge Menschen dort, die mich einluden, vor Studenten zu sprechen. Und da habe ich gelernt, dass man sich vor der Wahrheit nicht zu fürchten hat. Was immer auch die Wissenschaft an Wahrheit erkennen mag, was immer auch das Wort Gottes an Wahrheit aufzeigt oder aufweist, man braucht sich gar nicht davor zu fürchten, was immer man entdecken wird. Es wird immer gesund sein, es wird immer gut für uns sein. Zum Beispiel haben wir Freizeiten gehalten, Freizeiten für deutsche Studenten, aber auch Freizeiten für ausländische. Und in diesen Freizeiten kamen natürlich Studenten aus den verschiedenen Disziplinen. Was Freizeiten in besonderer Weise stören konnte, das war die Gegenwart von Theologen, das heißt von Theologiestudenten. Wenn wir die nicht hatten, wenn nur andere Studenten da waren, zum Beispiel Chemiestudenten oder Physik oder Jura oder was immer es war, dann konnte es eine schöne Freizeit sein, denn die waren gewohnt, mit der Wahrheit umzugehen. Das waren noch Zeiten, wo man wirklich intensiv um die Wahrheit kämpfte. Heute ist das nicht immer so der Fall, auch nicht in der Wissenschaft. Aber damals war es ein Genuss, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber Theologiestudenten waren ja allzu oft mit der Lüge konfrontiert worden, hatten sie aufgesogen, wie die Muttermilch praktisch, und brachten allerlei Schwierigkeiten und Zweifel in die Freizeitdiskussionen hinein. Aber wenn man mit anderen Studenten sprach, die waren fast kindlich in ihrem Umgang mit der Wahrheit. Ich erinnere mich an eine längere Freizeit in Süddeutschland abgehalten. Da hatte ich über die Bergpredigt zu sprechen und ich verweilte einige Zeit bei den Seligpreisungen und versuchte aufzuzeigen, was Jesus dort eigentlich sagen will. Eines Tages zum Beispiel die erste Seligpreisung: Selig sind die Armen, die arm im Geiste sind. Das heißt nicht hier oben wenig haben, sondern das heißt auf geistlichem Gebiet keine Stütze mehr zu haben. Eigentlich ist die erste Seligpreisung konform beziehungsweise zu vergleichen mit dem ersten Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, beziehungsweise du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Wenn man arm ist im geistlichen Gebiet und nur noch Gott übrig hat, nur noch den hat, der das sagte auf jenem Berge, dann ist man reich, man braucht nichts anderes. Gott hat die Art und Weise, uns alle Stützen wegzuschlagen, Man meint jetzt, einen festen Sitz und Platz eingenommen zu haben auf irgendeinem Gebiet, auf irgendeiner Meinung. Und schon kommt Gott und schlägt uns gleichsam den Stuhl von unter uns und dann sitzt man flach. Und dann kam eines Tages ein Jurastudent auf mich zu und sagte: Herr Janssen, Sie lassen uns wirklich keine Flucht, keine Auswegmöglichkeit. Sie engen uns ein. Und ich dachte bei mir selbst: Wunderbar, wenn der Herr einen Menschen dahin kriegen kann, dass er nur noch in eine Richtung schaut, und zwar nach Gott, dann kann er Gott finden und kann Freude und Frieden finden. Also die Wahrheit ist immer wohltuend. Später wurde ich Professor an einer Hochschule und da habe ich gelernt etwas von dem Vorgehen und Ergehen in der theologischen wissenschaftlichen Welt und habe dann gemerkt, dass nicht alles Gold ist, was so glänzt. Ich habe erlebt in meinem Umgang mit Büchern, Werken und anderen Professoren und mit den Studenten, dass viel Unechtes da ist. Einer schreibt vom anderen ab, meint etwas gefunden zu haben und kopiert es und reicht es so weiter, ohne es geprüft zu haben. Und dann merkte ich, dass man doch genau arbeiten muss. Auch ich selbst habe das lernen müssen. Auch von meinen Studenten. Während einiger Zeit, als ich noch frisch im Dienst war und in diesem Bereich, ich hatte ja nie promoviert zum Doktor, war einfach so betraut worden mit dieser Aufgabe und hatte mich dann verlassen auf andere Theologen. Mein Fach war Systematik, das heißt die Glaubenslehre. Und hatte dann in der Vorbereitungszeit einiges abgeschrieben von einem theologischen Werk zu irgendeinem Thema. Es ging um das Heil, glaube ich. Und als ich das dann darbot in der Vorlesung, dann unsere Studenten durften mich unterbrechen mit Fragen und so weiter. Und dann konnte eine Diskussion entstehen, ein Gespräch. Und dann mit einmal meldete sich ein Student und sagte: Herr Professor, wo steht das geschrieben? Er hatte mich gestellt. Das war eine gute Frage. Wo steht das geschrieben? Eine andere Frage ist, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Diese Frage habe ich dort in jenen Jahren gelernt zu stellen. Besonders auch von unserem Rektor, der sehr darauf bedacht war, dass man die Heilige Schrift vertraue als irrtumslos, als zuverlässig. Und er übte die Studenten darin und ich habe mich darin geübt. Sie ist zuverlässig, man kann sich in jeder Hinsicht darauf verlassen. In jenen Jahren, als ich dann auch über Gott zu sprechen hatte, die Lehre von Gott. Natürlich kommt dann die Frage der Naturwissenschaft und so weiter auf. Und dann war mir zum Beispiel eine kleine Hilfe. Ein Wissenschaftler, ein Gläubiger, dem ich auch das Vorrecht hatte zu begegnen einmal, der schreibt gleichsam so: Gott hat in der Schöpfung seine Fingerabdrücke hinterlassen. Gott ist ja in seinem Wesen bekanntlich drei. Das ist sein Wesen, so ist er. Und wenn man das Weltall, das materielle Universum, das All studiert, kommt man, wenn man die Grundbausteine untersucht, woraus besteht denn diese Welt letztlich? Und dann entdeckt man, dass es drei Bausteine sind. Materie, Innenraum und Zeit. Alles ist abgedeckt durch diese drei. Gott hat da seine Fingerabdrücke gleichsam hinterlassen. So wie er ist, So hat er sich auch gezeigt, geoffenbart, sagt Paulus in Römer 1, in seiner sichtbaren Schöpfung. Interessant ist nun, dass man diese drei Bausteine wiederum untersuchen kann, Materie, Zeit und Raum. Und jedes dieser Bausteine besteht auch aus drei Bausteinen wiederum. Das geht nicht unendlich so fort, aber interessant ist, dass das Fundament des Universums hier das Wesen Gottes ein Stück weit offenbart. Das hilft uns dann auch im Vertrauen zur Heiligen Schrift, dass da keine Diskrepanz ist, dass keine Kluft ist zwischen Heiliger Schrift und dem, was um uns her uns begegnet, dass wir dann gern forschen und studieren. Als wir noch in den Niederlanden wohnten, wurde meine Frau krank, und zwar für längere Zeit. Und wir hatten es nötig, den Arzt aufzusuchen. Es war ein guter Arzt, der dann auch einen Professor heranzog, weil meine Frau doch, es war doch eine schwierige Lage. Und eines Tages, als ich eine Karte wohl von ihm bekam, meinte ich, Grund zu haben, etwas einzuwenden, und habe das gemeldet bei einem weiteren Besuch beim Arzt. Und dann sagte er sehr fein, haben Sie genau gelesen? Wissen Sie, als ich studierte, wurden wir dazu angehalten, genau zu lesen. Und dann habe ich noch einmal gelesen und ich hatte verkehrt gelesen. Ich hatte nicht genau gelesen. Jesus fragt seine Zeitgenossen, habt ihr denn nicht gelesen? Ich nehme an, dass jeder dieser Pharisäer das ganze Alte Testament gelesen hatte und einige von ihnen kannten es auch sehr gut. Aber sie hatten gelesen und wiederum nicht gelesen. Das gibt es. Man hat die Augen zwar über die Buchstaben geschweift, gehen lassen, aber man hat nicht wirklich mitbekommen, was da steht. Ich vermisse in meinem Umgang mit Christen in den verschiedenen Gemeinschaften und Gemeinden sehr oft die Frage, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Manchmal sagt man, das haben wir so gelernt. Ich frage mich, von wem? Waren das Menschen oder war das Gott? Von wem hast du gelernt, was du glaubst? Von Menschen oder von Gott? Könntest du das irgendwo in der Heiligen Schrift mir zeigen, was du glaubst? Denn die Heilige Schrift ist unser Fundament. Es kann einen bewegen, wenn man Menschen das Wort Gottes zeigt und sie nicht bereit sind, das anzunehmen. Wir hatten einmal einen Prediger in unserer Benennung, als wir jung waren, und er gab zu an irgendeinem Punkt, ja, ich weiß, das ist nicht so in der Bibel, aber bei uns haben wir das so. Sehen Sie? Nicht bereit, wirklich sich Gott zu unterordnen. Als ich an die Akademie, an die Theologische Hochschule in Basel kam, hatte ich natürlich mich vorzubereiten auf dieses neue Gebiet oder diesen neuen Dienst. Und ich hatte mich zu beschäftigen mit dem Thema des Heiligen Geistes. Das war ein Thema, das sehr aktuell war. In den 60er Jahren war große Verwirrung, die hat angehalten, aber das war etwas neu in jener Zeit. Und ich wusste, ich musste mich vorbereiten. Sowohl in der Gemeindearbeit als auch dann an der Hochschule war dieses Thema eigentlich aktuell. Und jetzt endlich einmal, ich hatte mir Gedanken gemacht zu diesem Thema, aber man kann ja das aufschieben, wenn man nicht wissen muss. Aber jetzt musste ich andere lehren. Und jetzt dachte ich, jetzt muss ich einmal wissen, was es um dieses Thema ist. Und die ganze Charismatik. Und dann habe ich neu begonnen, die Heilige Schrift zu untersuchen. Und jetzt muss ich zu meiner Schande sagen, dass ich etwas Angst hatte, die Schrift könnte einer genauen Untersuchung nicht standhalten. Es könnte sein, dass ich Widersprüche oder einen Widerspruch entdecken könnte. Oh weh, ein kleiner Mensch wie ich meint jetzt einen Fehler bei dem zu finden, was Gott hat schreiben lassen. So sind wir. Und ich habe sehr ernsthaft und sehr gründlich versucht zu forschen und fand dann auch die Grundfragestellungen heraus. Und als ich dann daraufhin wiederum forschte, war ich doch überrascht, wie genau Gott sich formuliert hatte, wie genau er es hatte schreiben lassen. Es war alles genau richtig, kein Widerspruch, alles passte ineinander und es entstand ein Bild, dem ich vertrauen konnte. Wisst ihr, Gott kann man vertrauen. Man kann sich auf Gott verlassen. Auch seine Verheißungen. Auf seine Verheißungen kann man sich verlassen. Wenn Gott gesagt hat, er wird bei uns sein, er wird uns nicht fallen lassen, er wird uns nicht im Stich lassen, dann stimmt das. Manchmal müssen wir warten. Und dann ist mir die Frage gekommen, was geschieht zwischen jetzt und dem anderen Zeitpunkt, wann er helfen will? In dieser Zeit ist ja immer noch die Not. Was mache ich jetzt in der Not? Er will zwar helfen, ich muss warten, das kann ich verstehen. Aber was jetzt? Ich bin doch in einem Problem. Ich stecke hier in dieser Not. Was dann? Dann habe ich lernen müssen, dass auch in dieser Strecke Gott bei uns ist. Das heißt, auf einen Punkt gebracht, Gott schickt uns Nöte, Schwierigkeiten, bringt uns ganz bewusst in Sackgassen hinein, legt ganz bewusst Lasten auf uns, die wir nicht tragen können. 2. Korinther 1. Wir wurden beschwert über das Maß, über unser Vermögen, sagt er. Was geschieht dann? Ich gehe auf den Bürgersteig und da läuft eine Ameise vor mir. Gesetzt den Fall, mein Fuß tritt auf die Ameise. Jetzt verlangsamen wir das Bild, ja, den Film. Und mein Fuß geht ganz langsam im Bild auf diese Ameise. Sie ist winzig klein, aber irgendwann trifft mein Fuß die Ameise. Jetzt ist mein Fuß stärker als die Kraft der Ameise, mir zu widerstehen. Und mein Fuß drückt die Ameise. Das ist, was geschieht, wenn Lasten auf uns gelegt werden, die zu groß sind für unsere Energie, für unser Reservoir an Kraft. Das heißt, die Last beginnt uns zusammenzudrücken und wir wissen genau, wo es endet. Dort, wo die Ameise geendet hat. Ja. Das Leben wird gelöscht. Das Interessante ist dabei, dass das griechische Wort für Bedrängnis, für Trübsal, hier sehr gut passt. Das kann man sehr gut übersetzen mit zwei deutschen Wörtern, die nicht deutsch sind. Das eine ist deutsch und das andere nicht. Druck und Stress. Ja. Genau das bedeutet das Wort. Eigentlich quetschen. Ja. Es wird zerdrückt, zerquetscht. Oder man kann es mit einem mit einer starken Hand vergleichen, die an die Gurgel kommt. Und der Atem wird so langsam, wenn jemand mir in meinem Leben ein Ende bereiten will, dann kann er das. Er drückt die Gurgel zusammen, die Luftröhre. Zu viel für mich. Oder wenn die Wellen hochkommen. Jakob beschwert sich, wenn sein Sohn verschwunden ist und der zweite Sohn ist nicht da und der dritte soll jetzt auch noch geholt werden. Wo wird das alles enden? Alles dieses geht über mich. Diese ganze Not ist wie eine Welle, die über ihn hinweggeht und droht ihn zu ersäufen. Genauso drückt sich Jona später aus. Die Wellen, als sie ins Wasser geworfen wurden, schlugen sich zusammen über ihm. Und das geschieht in der Not. Und was dann? Gott hat Jona nicht gleich geholfen. Und doch, er hatte schon im Voraus einen Fisch zubereitet. Übrigens auch das ist wissenschaftlich belegbar, dass nicht nur große Fische, sondern genau Walfische, wovon man sagt, dass sie einen zu engen Hals haben würden, um einen Menschen zu verschlingen. Es gibt Walfische, und das ist schon passiert, die einen ganzen Menschen verschlingen können. Also das ist keine leere Sache, die da erzählt wird. Das hat es mehr als einmal gegeben. Ja. Und solche Menschen können auch lebendig wieder auf Land gespringen werden. Also Gott hat einen Ort der Geborgenheit, in Anführungsstrichen, für Jona zubereitet. Und Gott hat immer einen Ort der Geborgenheit für uns, zwischen jetzt und der Zeit der endgültigen Abhilfe. Denn Gott hat die Art und Weise, uns entweder, das heißt, uns Abhilfe zu schicken, das heißt, die Not kann verschwinden, du hast eine Prüfung zu schreiben und du weißt, du kommst nicht durch, in der Schule vielleicht. Und dann plötzlich aus irgendeinem Grund heißt es, die Prüfung ist abgeblasen. Und der Herr hat Abhilfe geschenkt. Ja, du bist erleichtert. So kann Gott Krankheiten heilen. Ja, das tut er oft. Aber manchmal tut er das nicht. Manchmal bleibt die Prüfung. Aber dann schenkt der Herr Durchhilfe. Und ob nun Gott Abhilfe oder Durchhilfe gibt, in beiden Fällen ist übernatürliche Kraft da, um uns zu halten in dieser Trübsal. Also Gott ist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Gott ist ein Gott, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Und du kannst ruhig deine Bibel studieren und brauchst keine Angst zu haben, dass sie sich irgendwo einmal widersprechen würde. Wenn sie das tut, dann frage bitte, ob du die rechte Übersetzung hast. Denn verkehrte Übersetzungen oder verkehrte Texte können sich widersprechen. Darüber geben sich evangelikale Übersetzer nicht immer Rechenschaft. Ja. Das gibt es. Also nicht einen Text nehmen, der nicht wirklich Gottes Wort wiedergibt. Nun, wir kommen zu unserem Text. Das war etwas Extras. Wir kommen zu Kolosser Kapitel 1 und fahren weiter mit der Untersuchung dieses Textes. Wir haben hier die große Wahrheit, dass wir in Jesus Christus, Vers 19 und 20, dass wir in Jesus Christus die ganze Fülle haben. Und wenn wir uns fragen, warum bringt Jesus oder Paulus diesen Gedanken der Fülle plötzlich in diese Reihe hinein, in diese Beschreibung von Jesus als dem Erstgeborenen? Diese Frage habe ich mir gestellt. Wie passt das in den Zusammenhang hinein? Das sind nicht einfach so fromme Worte, sondern die haben ihren Sinn im Zusammenhang. dann merke ich zweierlei. In Jesus ist die ganze Fülle, das heißt der ganze Gott da, als Gott und Mensch ist in Jesus Christus die Fülle, damit er uns mit Gott versöhnen kann. Hätte er auch nur einen Fehler an sich gehabt, dann hätte er nicht in Frage kommen können als unser Versöhner, als unser Stellvertreter. Das Lamm, das Jesus darstellt beim ersten Passafest, oder es war kein Fest, es war ein Ereignis, Gott hatte vorgeschrieben, ein vollkommenes, einjähriges Lamm, ein männliches, auszuwählen, durfte keinen Fehl, keinen Flecken haben. Es musste in jeder Hinsicht gesund und vollkommen sein. Und dazu kam noch, dass man es während etwa 4 Tage noch beobachten durfte, bis es dann am 14. des Nisanmonats geschlachtet hat und das Blut angebracht hat. Ein fehlerloses Lamm. Und so ist Jesus fehlerlos. Er erfüllt die Voraussetzung Gottes. Heute Morgen sagten wir uns vom Gotteswort her, nur eine Sünde, oder war es gestern, nur eine Sünde genügt, um unseren Tod aus Gottes Hand herbeizuführen. Nur eine Sünde. Eine Sünde macht uns schuldig vor Gott für alle Ewigkeit. Das ist keine Willkür. Das ist Wissenschaft. Das ist Wahrheit. Gott ist nun einmal so. Stellen wir uns vor, er wäre nicht so. Er würde nur einmal etwas durchgehen lassen. Das würde den ganzen Himmel verderben. Es würde Sünde im Himmel sein. Das kann sich Gott gar nicht leisten. Er kann nichts, er darf nichts durchgehen lassen. Er hat eine absolute Forderung. Wer in den Himmel kommt, muss sündlos sein, in jeder Hinsicht, ohne Fehl, ohne Flecken, ohne irgendetwas. Nun liefert aber seine Liebe in seiner Gnade und Kraft genau das, was er fordert. Nicht wir liefern es, er liefert es. Er schenkt uns seine Heiligkeit. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, um in den Himmel zu kommen. In Christus haben wir es. Wenn wir durch den Glauben, das Vertrauen an Christus angeschlossen ist, seine Geschichte ist meine Geschichte, seine Fülle meine Fülle, dann bin ich tauglich für das Erbe im Licht. In Jesus ist die Fülle. Kraft dessen kann er Sünder mit Gott zusammenbringen. Und sie dürfen in Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater, mit dem Heiligen Gott genießen. Es ist jetzt möglich für gereinigte, geheiligte Sünder mit Gott, Menschen, die sonst sündig wären, diese in Verbindung mit Gott zu bringen, als versöhnte, als geheiligte Menschen. Das kann Gott jetzt tun durch Jesus Christus. Aber ein zweites. Auch nachdem wir zu Jesus gefunden haben und er unsere Gerechtigkeit geworden ist, unsere Heiligung, unsere Fülle, unsere Kraft, unsere Freude und so weiter. Nachdem ist Jesus, bleibt er unser Alles. Christen leben nicht durch Leistung. Es ist nicht so, wie Paulus es bei den Galatern merkt. Im Geist wollt ihr angefangen haben, das heißt im Glauben. Ihr wollt nur durch den Glauben gerettet worden sein, aber dann im Fleisch durch eigene Leistung, durch eigenes Probieren, durch Eifer und Hoffen und Ringen wollt ihr weitermachen? Nein. Kolosser 2, Vers 6 in diesem Brief. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, einfach im Vertrauen aus Gnade gerettet, im Glauben Jesus angenommen habt, so wandelt in ihn, so tut Schritte. Das heißt, unser Leben verläuft genau nach dem Modell, nach dem Schema, nachdem unsere Bekehrung verlief. Bist du gerettet aus Gnaden? Dein Christenleben wird weitergeführt aus purer Gnade. Bist du gerettet worden durch den Glauben? Dein Leben als Christ wird aus dem Glauben gelebt, aus dem Vertrauen. Hast du gebetet, als du dich bekehrtest? Im Christenleben ist das Leben gekennzeichnet von Gebet. Du kannst weiter fortsetzen. Was immer in der Bekehrung geschieht, das ist wegweisend für das, was wir sonst leben. Wir werden von Anfang bis Ende, bis zum Schluss, gerettet durch die Gnade des Herrn Jesus Christus, sagt Petrus, der Gemeinde in Jerusalem, denke ich war es. Also in Christus haben wir die Fülle. Und haben wir Christus, dann brauchen wir nicht mehr noch. Denn es gibt nicht mehr, das Gott uns geben könnte. In ihm ist die Fülle, sagt Paulus. In ihm haben wir schon alles, das Gott uns geben möchte, um bei ihm in Gnaden zu stehen und dann mit ihm eines Tages Gemeinschaft zu haben. Kolosser Kapitel 2, Vers 9, da sagt er es noch einmal. Weil in ihm in leiblicher Gestalt, als Gottmensch, Gott in Menschengestalt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Das ist der, der uns heute vertritt zur Rechten des Vaters. Und wir sind verknüpft mit ihm durch den Glauben und durch den Heiligen Geist. Und sein Leben ist jetzt mein Leben, wie das Leben des Rebzweiges das Leben des Weinstocks ist. Der Weinstock liefert sein Leben dem Rebzweig und dort wird die Frucht getragen, die eigentlich vom Weinstock stammt. Jesus Christus ist, was wir brauchen. Nun haben wir heute Morgen die Verse 21 und 22 schon gelesen gehabt. Wir wollen zu Vers 23 kommen. Ich lese die ganzen Verse. Und euch, die ihr einst entfremdet wart, früher für Gott Fremde, Adam und Eva waren ja Gott entfremdet, früher Freunde Gottes, verkehrten mit Gott im Garten Eden. Als die Sünde kam, kam die große Kluft. Und der Mensch wurde Gott entfremdet und war jetzt für Gott fremd. Und so sind wir Menschen als Menschheit. Aber wenn wir Christus erleben als unseren Herrn und Retter, dann sind wir nicht mehr Fremde, Epheser Kapitel 2. Dann sind wir Freunde, da sind wir Glieder seines Hauses. Dann sind wir genauso berechtigt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, wie die Engel im Himmel. Wir dürfen vor ihn treten, ohne das Auge niederzuschlagen, in Freimut, mit Freimütigkeit und dürfen mit erhobenen Augen ihm ins Angesicht schauen, durch Jesus Christus. Das ist unser Los geworden. Nicht mehr entfremdet. Und Feinde im Denken, feindlich gesinnt, gesonnen. Der Mensch ohne Christus ist in seiner Seele, in seinem Inneren, Gott fremd, ja sogar ihm entgegen eingestellt. Er mag dieses Thema nicht. Interessant ist, wenn du mit einem Menschen sprichst, der nicht Christ ist, und du kommst auf ein geistliches, biblisches Thema zu sprechen, je näher das Gespräch zum Thema Gott kommt, je ernster wird's und je mehr tendiert er normalerweise auszuweichen. Es sei denn, Gott in ihm schon ein Verlangen geweckt hat und er Durst hat und jetzt gern zuhört. Aber normalerweise, wenn ein Mensch nicht vorbereitet ist, schreckt er zurück vor diesem Thema. Er ist feindlich gesonnen gegen Gott. Er ist nicht versöhnt mit Gott. Aber wir sind versöhnt worden. Und wir sind nicht mehr Feinde in uns. Wir sind Freunde Gottes geworden. So nennt uns Jesus. Feinde im Denken, was sich in den bösen Werken äußerte. versöhnte er jetzt aber in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod am Kreuz. Um euch darzustellen eines Tages als Heilige und Tadellose und nicht mehr Anzuklagende vor ihm, wenn ihr im Glauben bleibt. Das ist die Bedingung. Nicht nur im Glauben anfangen und dann sich wegwenden lassen von Jesus, sondern im Vertrauen in diesem Glaubensverhältnis zu Jesus bleiben, verbleiben. Wir leben einfach aus dem Glauben, von morgens früh bis abends spät, wann immer, oder nachts, wenn wir wach werden, einfach glauben, vertrauen, festhalten an seinen Zusagen. Wenn ihr im Glauben bleibt als solche, die gegründet, jetzt wird uns gesagt, wie wir im Glauben bleiben können, gegründet sein. Wenn ihr gegründet seid, gefestigt, worin? Im Worte Gottes. Viele Christen leben auf der Oberfläche der Bibel, der Oberfläche des Wortes Gottes. Die Wurzeln, unsere geistlichen Wurzeln, wollen hineinragen in die Schrift hinein. Wir wollen im Wort Gottes leben, dort zu Hause sein, es genießen. Denn das Wort Gottes ist schöner und erfreulicher als jeder Genuss in dieser Welt. Sogar als Autorennen, sogar als Fußball. Ich kann mich schwer dafür interessieren. Ich weiß, dass Leute ganz begeistert sind und fast ihr Leben darauf setzen. Und wenn das Leben aus ist, jenseits ist kein Fußball. Und wenn die WM vorbei ist, dann ist auch das ganze Spektakel vorbei. Und dann muss man wieder auf die Arbeit und dann tritt der Alltag dahin. Und wovon wirst du dann leben? Die Erinnerungen, die sind schwach, die verschwinden. Aber Gottes Wort verschwindet nicht. Das ist eine bleibende, tragende, tiefergehende Freude, eine echte, keine oberflächliche, nicht nur eine Art Frömmigkeit, man tut so, als ob. Nein, etwas, das wirklich einen packt. Ich kann das vergewissern, ich kann das bezeugen. Jesus ist wirklich jemand, der einen die tiefste Freude bereitet. Wenn ihr im Glauben bleibt, als solche, die gegründet und gefestigt sind und die nicht abbewegt werden von der Hoffnung der guten Botschaft, die ihr hörtet. Es geht also um die Botschaft und ihre Wahrhaftigkeit und ihre Verheißung, die verkündet wurde in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, deren Diener ich, Paulus, wurde. Und hiermit kommt zum Abschluss dieses Gespräch über seine Fürbitte. Bis anhin war das sein Thema. Seine Fürbitte, die dann zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist, führen sollte. Und die zu diesen Kennzeichen eines Gott wohlgefälligen Lebens gehörte der Dank. Und die Besprechung dieses Dankes machte den größten Teil aus. Ja, wir waren durch einen großen Park gewandert, als wir dieses Thema begannen. Aber ich möchte einige Verse lesen zu diesem Thema Hoffnung, Vers 5. Da hatte Paulus schon begonnen, davon zu sprechen. Wir tun es, das heißt, wir geben Dank, wegen der Hoffnung, die euch im Himmel hinterlegt ist. Paulus freut sich über die Kolosser, weil er um ihre Zukunft weiß. Und er dankt, aber gleichzeitig, während er das tut und wenn er das so schreiben lässt, denn er hatte ja jemanden, der für ihn schrieb und er diktierte, dann ist das die feine Art eines Lehrers. Das ist kein Trick, sondern das ist Weisheit. Er weiß, dass diese Christen gefährdet sind. Er weiß aber auch, dass sie noch nicht umgekippt sind. Ja. Er weiß, dass sie echte Christen sind im Glauben und in der Liebe. Und dafür kann er danken und darf er und will er. Und das will er ihnen mitteilen. Und er teilt ihnen mit: Ich danke für euren Glauben, für eure Liebe und für die Hoffnung, die euch bereitet ist. Und indem er das tut, lenkt er ihre Augen auf die Hoffnung und sie merken, aha, diese Hoffnung, von der wir im Evangelium hörten, das ist die richtige Hoffnung. Und die Botschaft, die uns diese Kunde brachte, ist die richtige Botschaft. Und die Lehre, die auf uns zukam, ist nicht die richtige. Denn wenn wir diese Lehre annehmen würden, würde uns diese Hoffnung, bald hätte ich Holländisch gesprochen, dann würde uns das, würde mir das nicht mehr unsere Hoffnung sein. Sie würde uns verloren gehen. Ja. Und so ermutigt Paulus sie, also bei diesem Glauben an Jesus Christus zu bleiben und die Hoffnung, an der Hoffnung festzuhalten. Dann haben wir diesen Gedanken wieder in den Versen 12 und 13. Dem Vater Dank, der uns tauglich machte für das, dass unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Also an dieser Hoffnung soll festgehalten werden. Und jetzt in Vers 23, Jesus ist die Fülle, man darf festhalten an ihm im Glauben, damit diese Hoffnung nicht fahren gelassen wird, nicht abbewegt werdet von der Hoffnung der guten Botschaft oder des Evangeliums, das ihr hörtet, das verkündet wurde in der ganzen Schöpfung. Wenn das Evangelium in der ganzen Schöpfung damals schon verkündet wurde, warum ist Jesus denn nicht schon gekommen und warum haben wir Mission treiben müssen, diese ganzen Tausenden von Jahren? Das ist fast 2000 Jahre seitdem. Dieser Ausdruck ist schwierig. Aber ich will ein kleines Beispiel, ein hinkendes, aber ein kleines Beispiel gebrauchen. Jemand steht hier und verkündet das Evangelium. Und dann sagen wir, in diesem Saal ist Evangelium verkündet worden. In diesem ganzen Saal ist Evangelium verkündet worden. Wo hat der Verkündiger verkündigt? In jener Ecke? Nein, hier. Aber seine Stimme ist erschollen. Und so sagen wir, er hat im ganzen Saal, das kann man so sagen, das Evangelium verkündet. Paulus und seine Mitarbeiter und viele andere Christen sind umhergereist im römischen Imperium, im römischen Reich und haben überall die Christusbotschaft verbreitet. Unter dem Himmel, unter dem Dach, in dem Raum, der diese Welt ist. Diese Kunde wurde hier breit. Das heißt, in dieser Schöpfung wurde das Evangelium verkündet. Übrigens könnten wir noch Psalm 19 anführen, wo daran erinnert wird, dass die Schöpfung selbst eine Verkündigung ist. Die Sonne zum Beispiel, die von einem Horizont zum anderen führt. Die Schöpfung verkündet mit uns. Psalm 19 spricht ja von der Verkündigung der Schöpfung, der Himmel, wovon die Sänger spielten. Ich weiß nicht, ob wir alle da mitkamen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, haben sie gespielt, ein Stück von Beethoven. Das ist Psalm 19. Aber nicht nur die Himmel, sondern das Wort Gottes in diesem Psalm. Die zwei sind die zwei Bücher, mit denen Gott verkündet. Das heißt, das Evangelium ist tatsächlich in dieser Schöpfung verkündet worden, muss immer wieder verkündet worden, neue Menschen werden geboren, es sind immer noch Lücken da, aber dieser Raum ist der Raum, in dem das Evangelium verkündet worden ist. Es geht auch hinaus durch Radio und so weiter in unseren heutigen Tagen. Wir danken dem Herrn dafür. Dessen Diener ich, Paulus, geworden bin oder wurde. Bist du auch sein Diener? Und verkündest du auch dort, wo der Herr es dir schenkt? Vor Jahren hatten wir das Vorrecht, meine Frau und ich und einige andere Reichgottesarbeiter, ein Missionsmuseum, ein kleines, in Bad Liebenzell zu besuchen. Und als wir reingekommen waren, bat die Schwester, die Tür etwas zuzuschwingen, denn hinter der Tür, nebst dem Türposten, war ein Motto, ein Wort angebracht. Und wir konnten das lesen. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Lasst uns das Wort mitnehmen. Das ist eine gute Zusammenfassung dessen, was Paulus uns mitgeben will. Wieder wollen wir diesen Gottesdienst abschließen mit Gebetsgemeinschaft. Wer teilnehmen darf, das tun. Wir stehen wieder dazu auf.